Heute habe ich einen Text aus dem Markus-Evangelium, Markus 14, 1 bis 9. Und ich lese den Text mal vor, Markus 14, 1 bis 9. Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest und den Tagen der ungesäuerten Brote. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus mit einer List zu verhaften und umzubringen. Sie sagten aber, auf keinen Fall während des Festes, damit es keine Unruhe gibt im Volk. Jesus war in Bethanien. Er war zu Gast bei Simon, dem Aussätzigen. Als er sich zum Essen niedergelassen hatte, kam eine Frau herein. Sie hatte ein Fläschchen mit Salböl dabei. Es war reines, kostbares Nardenöl. Sie brach das Fläschchen auf und träufelte Jesus das Salböl auf den Kopf. Einige ärgerten sich darüber und sagten zueinander, wozu verschwendet sie das Salböl? Das Salböl war über 300 Silberstücke wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben können. Sie überschütteten die Frau mit Vorwürfen. Aber Jesus sagte, lasst sie doch. Warum macht ihr der Frau das Leben schwer? Sie hat etwas Gutes an mir getan. Es wird immer Arme bei euch geben und ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht für immer bei euch. Die Frau hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Amen, das sage ich euch. Auf der ganzen Welt wird man die gute Nachricht von mir verkünden. Dann wird man auch erzählen, was sie getan hat. So wird man sich immer an sie erinnern. In diesem Text sind eine ganze Reihe von Personen genannt. Und irgendwie stehen alle in einer Beziehung zu Jesus. Da sind zunächst die führenden Priester und die Schriftgelehrten. Im Markus-Evangelium gibt es einen ganz bestimmten Moment, an dem diese religiösen Führer beschließen, Jesus muss getötet werden. Sie fassen diesen Beschluss, nachdem Jesus aus ihrer Sicht gegen das Sabbatgebot verstößt und als Jesus sich selbst als Herr über den Sabbat bezeichnet. Markus 2, also recht bald am Anfang vom Markus-Evangelium schon. Am Anfang waren die führenden Priester und die Schriftgelehrten neugierig auf Jesus. Sie kamen, um ihm zuzuhören. Sie waren beeindruckt von dem, was Jesus tat. Doch dann hörten sie, wie Jesus einem Gelähmten die Sünden vergab. Und sie erkannten, dass nur Gott Sünden vergeben kann. Jesus erhob also den Anspruch, Gott zu sein. Und diesen Anspruch untermauerte Jesus damit, dass er den Gelähmten heilte, auch im Kapitel 2 von Markus. Im Alten Testament finden wir Geschichten von Boten Gottes, die sich durch Zeichen ausweisen. Ich denke als ein Beispiel an den Propheten Elia, der ja wirklich wunderbare Sachen mit Gott erlebt hat und auch getan hat, zum Beispiel. Ja, ihr kennt die Geschichten. Ich werde jetzt nicht von Elia erzählen, aber um als Beispiel, wie sich ein Bote durch Zeichen ausweist. Und Jesus war aber nicht nur ein Bote Gottes. Jesus predigte, dass mit ihm Gottes Reich nahe herbeigekommen ist. Markus 1, das sagt Jesus, die von Gott bestimmte Zeit ist da. Sein Reich kommt jetzt den Menschen nahe. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Und ein Reich braucht einen Herrscher, einen König. Jesus kam nicht nur als Bote Gottes in diese Welt. Jesus zeigt, dass er als Herr, als Herrscher in diese Welt gekommen ist. Jesus vergibt Menschen ihre Sünde. Jesus wendet sich auch gegen eine menschenfeindliche Auslegung des Gesetzes. Doch die führenden Priester und die Schriftgelehrten, die begrüßen Jesus nicht als Herrscher. Als Jesus sie fragt, ob man denn am Sabbat Gutes tun darf, da ziehen diese Gelehrten es vor, zu schweigen. Sie sagen lieber nichts. Ihr Herz, ihr Wertesystem ist völlig starr und kalt. Also sie können nicht mitfühlen mit anderen Menschen. Sie sind nur immer am Überlegen, was entspricht den Regeln. Und bereits im dritten Kapitel des Markus-Evangeliums beraten die führenden Priester und die Schriftgelehrten, wie sie Jesus loswerden können. Sie wollen Jesus töten. Markus 3, Vers 6. Jetzt sind wir in Kapitel 14 unterwegs, also eine ganze Zeit ist schon vergangen. Nun ist Jesus in Bethanien zu Gast. Der Gastgeber wird uns genannt, Simon der Aussätzige. Obwohl wir von diesem Mann den Namen erfahren, ist er für diese Geschichte nicht weiter wichtig. Wichtig wird aber eine Frau, die im Markus-Evangelium ohne Namen bleibt. Auch sonst erfahren wir kaum etwas über sie. Diese Frau weiß, dass Jesus da ist. Sie kommt herein, als sich bereits alle zum Essen niedergelassen haben. Die Frau hat eine kleine Flasche mit Salböl dabei. Im Text lesen wir von kostbarem Nardenöl. Ich weiß nicht, ob ihr sowas zu Hause habt, ich nicht. Und ich habe ein bisschen nachgeforscht und was ich herausbekommen habe, ist, dass der Grundstoff für dieses Öl wohl aus dem Himalaya-Gebirge kam. Also von einer Pflanze, die dort wächst oder nur dort wächst. Und das Öl wurde dann wahrscheinlich in Indien hergestellt und dann auf dem Handelsweg nach Palästina importiert. Das Öl war also ein teures Importprodukt. Dem Namen nach muss es den Menschen bekannt gewesen sein als absoluter Luxus. Ich denke mir, dass dann einer in der Runde wahrscheinlich ein bisschen mehr davon kannte und dieses Stichwort gesagt hat, das ist Nardenöl. Und dann haben die anderen auch alle gewusst, oh, das ist aber super teuer. Das merken wir an einigen der Reaktionen auf das, was diese Frau tut. Die Frau bricht das Fläschchen auf und träufelt Jesus das Salböl auf die Haare. Mehr wird hier eigentlich nicht gesagt. Die Frau wird bei Markus nicht als weinende Sünderin beschrieben. Sie salbt Jesus auch nicht die Füße, sondern den Kopf. Und bei der sich anschließenden Auseinandersetzung dreht sich alles um Werte. Die hier Anwesenden sind nicht so kaltherzig wie die führenden Priester und die Schriftgelehrten. Und trotzdem entsteht eine Diskussion und wir entdecken zwei Werteebenen, die ich mal so nennen will, den Buchwert und den Ewigkeitswert. Also einige stören sich an dem Buchwert des Öles. Dieses Öl kostet ja schließlich über 300 Silberstücke, lesen wir. Und die Leute, die das sagen, die darauf hinweisen, die nenne ich mal die Kritiker. Die Frau hat bei dem, was sie tat, den Wert von mehr als 300 Silberstücken eingesetzt. Das ist praktisch das Jahresgehalt oder mehr als das Jahresgehalt eines einfachen Arbeiters. In den Augen der Kritiker hat diese Frau eine wahnsinnige Verschwendung begangen. Wenn dieser hohe Wert schon unbedingt verwendet werden soll, ich sage jetzt nicht verschwendet werden soll, also verwendet werden soll, dann hätten die Kritiker dieses Geld lieber den Armen gegeben. Denn den Armen zu helfen, das gibt wenigstens Punkte bei Gott. Das kommt ihnen nützlicher vor, als das, was die Frau stattdessen mit dem Geld gemacht hat. Deshalb wird die Frau von den Anwesenden heftig kritisiert. Sie steht da, das leere Fläschchen noch in der Hand. Sie bekommt zu hören, dass alles falsch war, was sie gemacht hat. Die Kritiker stellen sich selbst über diese Frau. Sie verurteilen die Frau. Du hättest es anders machen müssen, bekommt die Frau zu hören. Aber das Öl kann nicht mehr in die Flasche zurück. Jesus nimmt die Frau in Schutz. Jesus verteidigt die Frau und das, was sie getan hat. Und Jesus gibt dem, was die Frau getan hat, eine völlig unerwartete Bedeutung. Die Frau hat Jesu Körper im Voraus für sein Begräbnis gesalbt. Wir können heute nicht sagen, was sich die Frau gedacht hat, als sie Jesus das Salböl auf den Kopf träufelte. Dreimal hatte Jesus seinen Jüngern bereits angekündigt, dass er getötet werden würde und nach 3 Tagen auferstehen. Vielleicht hatte diese Frau zugehört, vielleicht hatte sie verstanden, dass die Zeit mit Jesus bald zu Ende sein würde. Es kann aber auch sein, dass Jesus hier etwas formuliert, was der Frau selbst noch nicht so klar war, als sie mit dem Öl zu Jesus kam. Was die Frau getan hat, war nicht notwendig. Nicht notwendig in dem Sinne, dass ohne diese Salbung vielleicht etwas fehlen würde. Wenn dieser Bericht, den wir heute gelesen haben, in keinem der 4 Evangelien stehen würde, ich denke nicht, dass wir ihn vermissen würden. Ich denke nicht, dass wir merken würden, dass da etwas nicht berichtet wurde. Jesus wäre trotzdem am Kreuz gestorben und nach 3 Tagen auferstanden. Alles wäre genauso, wie wir es kennen. Aber nun ist da diese Frau, die ein unfassbar teures Öl nimmt, um Jesus den Kopf zu salben. Jesus schätzt die Tat dieser Frau sehr hoch ein. Das Öl auf seinem Kopf wird zu einer Salbung seines Körpers im Blick auf sein Begräbnis. So erklärt Jesus das. Deswegen sagte ich auch, ich finde es etwas unerwartet, dass Jesus so eine Verbindung zieht. Mit hohem finanziellen Aufwand macht die Frau etwas völlig Unnötiges, also etwas, nach dem niemand gefragt hat. Die Frau salbt Jesus den Kopf und Jesus nimmt diese Frau in Schutz und gibt ihrer Tat einen unerwarteten Wert. Jesus sagt, auf der ganzen Welt wird man erzählen, was diese Frau getan hat. Man wird sich immer an sie erinnern. Die Frau hat sicher nicht gewusst, dass es einen Ort wie Regensburg gibt und wir reden heute davon. Alles, was diese Frau für Jesus getan hat, ist Teil des Evangeliums geworden. Die gute Nachricht von Jesus Christus gibt es nicht ohne den Bericht über das, was diese Frau getan hat. Sie geht in die Geschichte von Jesus ein. Die Frau geht deshalb in die Geschichte von Jesus ein, weil Jesus ihrer Tat einen Wert gibt, der sich nicht in Geld ausdrücken lässt. Was ist nun mit den Kritikern, die mit am Tisch sind? Wo liegen sie falsch? Ich denke, dass ihre Beziehung zu Jesus auf einer falschen Grundlage steht. Ja, sie essen zusammen mit Jesus, sie haben Gemeinschaft mit Jesus, aber sie wägen ab. Vielleicht haben sie kein kaltes Herz wie die führenden Priester und die Schriftgelehrten, aber sie gehen auch nicht aufs Ganze, wie die Frau mit dem Salböl. Sie wollen, dass sich ihr Einsatz auch auszahlt. Sie rechnen mit, was sie Gott geben, und sie rechnen sich aus, was sie von Gott bekommen. In ihren Augen wäre es dumm, mehr zu geben als nötig. Vielleicht haben sie auch noch nicht verstanden, dass Jesus nicht nur Gottes Botschafter ist, sondern dass in Jesus Gott selbst mit ihnen am Tisch ist. Das, was Jesus sagt, finden sie gut. Sie sind nicht wie die führenden Priester und die Schriftgelehrten, die Jesus beseitigen wollen. Die Kritiker sind gerne mit Jesus zusammen. Sie finden das, was Jesus sagt, anregend. Sie genießen die Nähe von Jesus. Aber Jesus bleibt ihr Gast. Ihr Einsatz für Jesus bleibt in einem kalkulierten Rahmen. Ihre Beziehung zu Jesus besteht aus einem Geben und Nehmen. Ein Jahreslohn für ein Fläschchen Öl zu bezahlen und dann mit diesem Öl Jesus den Kopf zu salben, das ist zu teuer. Und mit diesem Geld könnte man doch etwas Sichtbares schaffen. Vielleicht könnte man den Armen helfen. Vielleicht findet sich auch noch eine bessere Idee. Jesus gibt dem, was die Frau für ihn tut, eine unerwartet große Bedeutung. Und für mich ist das auch ein Ausdruck von der Gnade Jesu. Die Frau hat getan, was sie konnte, sagt Jesus. Die Frau hat alles gegeben. Jesus gibt dieser Frau maximale Wertschätzung. Die gute Nachricht von Jesus Christus kann nicht erzählt werden, ohne nicht auch von dieser Frau zu sprechen. Nun könnten wir denken, dass diese Frau eine einmalige Gelegenheit hatte, die sich uns heute nicht mehr bietet. Doch denkt einmal nach, was das Evangelium von Jesus Christus bedeutet. Wir haben nicht nur eine gute Nachricht von Gott bekommen. In Jesus Christus hat sich Gott selbst in Bewegung gesetzt. Gott will Teil unseres Lebens werden. Und damit werden wir selbst auch wieder ein Teil von Gottes guter Nachricht. Auch heute noch. Wir tun, was wir können, und Gott baut das dann ein in die Geschichte von seinem Reich. Gott gibt dem, was wir tun, ewige Bedeutung. Wenn irgendwann einmal die Geschichte der Stadt Regensburg erzählt wird, könnten wir als Gemeinde darin vorkommen. Wenn wir tun, was wir können. Wenn Menschen einmal die Geschichte erzählen, wie ihnen die gute Nachricht von Jesus Christus begegnet ist, dann könntest du Teil dieser Geschichte sein. Du könntest in dieser Geschichte vorkommen, wenn du tust, was du kannst. Vielleicht motivieren uns diese Gedanken, Jesus nicht mehr nur in einem kalkulierten Rahmen nachzufolgen. Bleiben wir nicht stehen bei dem, was man tun könnte. Denn so machen wir anderen nur das Leben schwer und wir kommen auch selbst nicht voran. Schöner ist es doch, wenn Jesus über dich sagen kann, diese Frau hat getan, was sie konnte. Dieser Mann hat getan, was er konnte. Denn so verbindet sich unser ganzes Leben mit Gottes guter Nachricht. Wenn dann die Geschichten erzählt und aufgeschrieben werden, bist du mit dabei. Nicht als Randfigur, sondern als Teil des Evangeliums, als Teil der guten Nachricht. Amen.